Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Immobilie ist verkauft. Das Geld ist da. Was nun? Vielleicht bin ich nicht der Einzige, dem aufgefallen ist, dass der Besitz von Immobilien durchaus mit einigem Aufwand und Mühen verbunden ist. Also weg damit. Aber dennoch möchte ich im Immobiliensektor investiert bleiben. Schließlich ist das ein wichtiger Sachwert. Im Gespräch dazu bin ich heute mit Sebastian Hell. Der ist sowohl Immobilieninvestor als auch Experte. Legen wir los. Und los und gleich mit einer guten Laune, denn wie mein Gesprächspartner bemerkt hat, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Wir haben aber noch nicht eine Stunde gequatscht, sondern nur 10 Minuten. Insofern starten wir nochmal voller Elan rein. Also herzlich willkommen, Sebastian Hell. Wir haben es in der letzten bei The Dip Folge habe ich diese Einladung ausgesprochen, und zwar deshalb, weil du ein Experte und auch selbst ein Investor im Bereich Immobilien bist. Und für mich ergibt sich jetzt folgende Aufgabenstellung. Ich habe eine Immobilie verkauft. Das heißt also, mein Exposure in diesem Sachwert ist erst einmal geschrumpft, möchte ich aber gar nicht. Ich möchte durchaus im Sachwert Immobilie investiert bleiben, und wir wollen heute darüber sprechen, auf welche Art und Weise das möglich ist, welche Rendite ich zu erwarten habe. Und dann wollen wir mal die verschiedenen Alternativen durchgehen, und begonnen haben wir eben schon. Deswegen, wir klingen hoffentlich nicht wie eine alte Leier, aber wir haben es gerade schon drüber gesprochen. Also, sage ich mal, die wildeste Immobilienspekulation, die mir jetzt einfällt, ist das Crowdinvesting. Und das bedeutet also, ja, Crowd ist die Masse, und das klingt ja erstmal ganz gut, wenn ich gemeinsam mit vielen anderen mit einem kleinen Anteil dann in einer Immobilie investiert sein kann, die eigentlich viel zu groß ist für mich. Aber, und hinter dem Aber lasse ich dich einfach mal antworten, Sebastian.
Dann erstmal danke für die Einladung, Lars. Und ja, aber Crowdinvesting ist etwas, wo ich sagen muss, da bin ich kein großer Fan davon. Also ich habe jetzt auf YouTube den Kanal seit gut 5 Jahren, und ich habe 2, 3 Videos gemacht, warum Crowdinvesting für mich, du nennst es gerade ja ein wildes Segment, eine wilde Spekulation, es ist für mich fast für Privatleute auch mit das Riskanteste. Ich will auch erklären, warum. Wir hatten jetzt vor der Zinserhöhung durch die EZB als Reaktion auf die Inflation relativ lange Niedrig- und Negativzinsen. Und beim Crowdinvesting ist es in der Regel so, dass du bist ein Projektentwickler, du hast vielleicht ein Projekt mit 10 Millionen Euro Gesamtvolumen, 8 gibt dir die Bank, 2 Millionen musst du irgendwie selber zusammenkratzen und versuchst halt davon einen Teil, vielleicht 1 Million Euro, nochmal zu decken über ein Darlehen von der Crowd. Und das Problem ist, in der Niedrigzinsphase gab es da etliche Plattformen, etliche Projekte und Verzinsungen von 4-5%, was erstmal attraktiv klang, wenn du bei der Bank 0% hast oder minus 0,5%. Wenn man aber mal reinschaut, wo du da in der Eigentümerstruktur dann bist. Das heißt, du bist relativ am Ende der Nahrungskette, wenn so ein Projekt ausfällt. Also dein Geld ist als erstes neben dem Eigenkapital mit weg in solchen Strukturen, bevor überhaupt dann die Banken an ihre Kredite müssen. Und genau sowas ist jetzt auch passiert durch den Zinsanstieg. Das heißt, ich will es nicht alles über einen Kamm scheren, aber doch einige Projekte, auch größere, prestigeträchtige Projekte, sind ausgefallen. Auch einige Plattformen haben da Probleme bekommen. Ich finde auch gefühlt viel weniger Werbung gibt es mittlerweile für dieses Thema im Moment. Und Crowdinvesting ist schon vom gesamten Immobilienspektrum, finde ich, etwas Riskantes auf jeden Fall. Und man muss sich wirklich der Risiken auch bewusst sein. Und damals, als wir diese Niedrigzinsphase hatten, da muss man sich auch mal Gedanken machen, warum Leute jetzt von 2.000-3.000 Privatanlegern, wo man Reportings machen muss und vielleicht Webinare machen muss, sich 1 Million Euro holen oder 1,5 Millionen Euro oder vielleicht auch 2. Während es im institutionellen Markt für wahrscheinlich günstigere Konditionen das Ganze in einem Paket gibt. Also von daher, da war bei mir die Alarmglocken, dass wahrscheinlich so ein Investment dann für 4-5% vielleicht von institutionellen Investoren überhaupt nicht attraktiv ist, weil die Risiken im Hintergrund einfach dort im institutionellen Bereich anders gesehen werden, der Privatanleger aber darüber hinwegschaut, weil halt die Story so toll klingt und man irgendwo in Berlin ein größeres Objekt baut. Also da, ich bin kein Fan von Crowdinvesting, ich will aber auch nicht sagen, alles ist schlecht, das wäre sicherlich falsch, es gibt bestimmt ein paar Projekte, die gut waren. Aber da muss man sich wirklich genau überlegen, was man tut, und auch die Unterlagen genau prüfen und wirklich Ahnung haben. Also von daher wäre jetzt nichts für mich, würde ich dir auch nicht empfehlen.
lässt sich im Prinzip auch übertragen, auch hier nicht verallgemeinern. Die Grundidee ist ja gar nicht so schlecht, wenn wir im Startup-Bereich, im Venture Capital schauen. Auch dort muss man sich ja fragen, welche Adressen hat wahrscheinlich der Gründer hier abgeklappert, bis er dann zu der großen Masse geht. Es gilt so ein bisschen, Crowd-Investing ist dann die letzte Ausfahrt, damit du irgendwie noch vielleicht an das Geld rankommst. Aber okay, ich glaube, das Thema haben wir abgehandelt. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gewesen. Dann kommen wir mal zu Immobilienfonds. Und da müssen wir natürlich klar unterscheiden zwischen den geschlossenen und den offenen Immobilienfonds. Ich war tatsächlich zu Jahrtausendbeginn, also ich habe relativ schnell, das Glück hat nicht geschadet, bei der Dotcom-Blase habe ich ein bisschen Geld verdient, habe mich aber eigentlich mit Geldanlage überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe mein Geld mit dem Trading verdient und auch wenn man da Tag ein, Tag aus sich natürlich Börsenkurse anschaut, heißt das nicht, dass man irgendwie eine Ahnung hat für andere oder Ahnung entwickelt für andere Anlageklassen. Also habe ich, weil ich dachte, das macht man halt so, ein bisschen was in offenen Immobilienfonds reingesteckt und bin dann relativ schnell wieder ausgestiegen, weil es mir einfach zu wenig Rendite war. Es erschien mir so unattraktiv und die Gebühren waren auch noch relativ hoch. Und dann, du wirst dich daran wahrscheinlich noch besser erinnern, weil du in der Branche ein bisschen mehr drin bist. Ja, dann gab es im Bereich der Immobilienfonds sowohl offene und geschlossene einige Probleme und wenige Rendite. Aber gehen wir mal Stück für Stück vor. Offene Immobilienfonds gibt es auch heute noch. Was hältst du davon?
Kann man machen, wenn man da was Spezielles sucht. Also es gibt ja den Klassiker, den Hausinvest, der seit, ich will nicht lügen, aber um die 50 Jahre mittlerweile immer eine positive Rendite am Ende des Jahres abgeliefert hat. Man muss aber auch sagen, die Renditen bei solchen Fonds, die stammen natürlich in der Regel von Gutachtern. Also da kauft ein Fondsmanager, geht her und kauft dann in Deutschland, in Europa oder auch global Immobilien, ein Portfolio zusammen. Und dann kommen natürlich die Gutachter, schauen sich so die Cashflows an, schauen sich den Wert der Immobilie an und schreiben dann einfach einen Wert auf den Fonds drauf. Und das funktioniert natürlich alles so lange, wie keiner im größeren Stile diesen Fonds verkauft, weil wenn der Fonds natürlich im größeren Stile Anteile zurücknehmen muss und Geld auszahlen muss, muss er auch seine Immobilien verkaufen. Und dann wird natürlich mal gechallenged, ob die Gutachterwerte passen. Das ist ja dieses Jahr hier beim Uni-Immo passiert, der dann aus dem Nichts heraus um 17% abgewertet wurde, wobei man diese Entwicklung an der Börse schon sehen konnte. Also bei offenen Fonds hast du ja mittlerweile, ich finde sogar den Namen für Anleger etwas irreführend, weil offene Fonds waren früher wirklich offen. Das heißt, du konntest sie auch zurückgeben, was dann in der Finanzkrise natürlich dazu geführt hat, dass die alle Druck hatten. Das heißt, die Anleger haben scharenweise ihre Anteile zurückgegeben. Die Fondsmanager mussten versuchen, die Immobilien zu verkaufen. Und eine Immobilie, die verkaufst du halt mal nicht so nebenbei wie eine Aktie. Das heißt, das dauert ein Stück oder du beschleunigst den Prozess, musst dann aber natürlich beim Preis Abstriche machen und hast dann wieder Druck im Immobilienmarkt. Deswegen gibt es eine neue Regulierung hier in Deutschland. Das heißt, könnte auch auf europäischer Ebene sogar sein, du musst 2 Jahre sowieso dabei bleiben und hast dann noch eine 12-monatige Kündigungsfrist. Also so offen und flexibel sind diese Fonds dann nicht, wenn du sie wieder zurückgibst. Oder du gehst über die Börse, aber da sind natürlich diejenigen, die wissen, da kommen Leute, die früher raus wollen und haben natürlich schon mal einen 10-15%igen Abschlag teilweise eingepreist. Also offene Immobilienfonds, muss ich sagen, wenn man ein gutes, breit gestreutes Produkt nimmt, was auch eine vernünftige Kostenbasis hat und einen vernünftigen Track Record und auch, und das ist wichtig, wirklich länger dabei bleiben will, dann kann man sich sowas durchaus breit gestreut mal mit einem aktiven Fondsmanagement durchaus überlegen. Aber man ist natürlich an das Produkt gebunden und nicht so flexibel wie, wir kommen wahrscheinlich noch drauf, wie wenn du Immobilienaktien oder REITs nimmst. Aber dafür hast du halt in die Immobilien komplett investiert, weil der Fonds teilweise auch noch mit Fremdkapital arbeitet. Und es gibt schon, wie gesagt, der Hausinvest und ein paar andere, es gibt schon ein paar interessante offene Immobilienfonds. Also die Anlageklasse finde ich jetzt nicht so schlecht.
Rendite derzeit wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was man an sicherem Zins am Markt bekommt?
Ja, du hast so 2, 3, 4%. Die Renditen gehen ja so am Schnürchen gezogen fast nach oben, weil am Ende des Jahres der Gutachter halt den Wert wieder drauf stempelt. Und solange der Fonds keinen Druck hat, keinen Verkaufsdruck im Moment hat, passt das auch alles. Das war das Gegenteil, ich hatte es gesagt, beim Uni-Immo. Da wurde Kapital dann teilweise abgezogen, die mussten verkaufen. Und wenn du natürlich ein Objekt verkaufst für 20% unter dem Preis, was der Gutachter zum Jahr zuvor festgestellt hat, dann musst du natürlich mal dein ganzes Portfolio neu bewerten. Und dann kann so ein Fonds, der vermeintlich wie am Schnürchen gezogen nach oben geht, doch relativ schnell reagieren. Und das ist ja auch interessant, dass in Deutschland viele dieser Fonds gar nicht reagiert haben auf den Abschwung, den wir gesehen haben bei Immobilien. Aktien oder auch teilweise bei Transaktionen, sondern da hat man einfach nicht verkaufen müssen und hat dann das Portfolio halt so bewertet, dass es weiterhin relativ attraktiv ausschaut. Aber wie gesagt, wenn du als Einzelner da zurückgibst, dann passt der Preis. Wenn die Masse zurückgibt, dann wird natürlich geguckt, ob diese Immobilien wirklich den Preis hergeben. Also das gaukelt auch irgendwo schon eine vermeintliche Sicherheit vor, weil halt nicht die Börse sekündlich hier den Preis bewertet, sondern am Ende halt ein Gutachter. Und solange alle diesen Preis glauben und keiner groß raus will, ist das auch in Ordnung.
Kommen wir zu geschlossenen Immobilienfonds. Selbst keine großen Erfahrungen mitgemacht, allerdings im Familienkreis, auch in einer Zeit abgeschlossen, ich glaube, kurz nach der Finanzkrise. Also meine Mutter war in so einem geschlossenen Immobilienfonds. Dort ging es um Seniorenwohnpflegeeinrichtungen, also Altenheime. Und jetzt kommt normalerweise natürlich, weil es ein bisschen mehr Effekt hat, was alles nicht funktioniert hat, hat aber wunderbar funktioniert. Das heißt also, die Rendite, die hier im Prospekt angegeben wurde, die ist in etwa erzielt worden. Waren auch noch andere Zinszeiten, muss man sagen. Aber das war eine Rendite, die lag, glaube ich, bei knapp über 6%. Und darüber hinaus ist das Objekt dann so wie geplant nach 15 Jahren verkauft worden. Und das sogar leicht über dem, was man erwartet hat. Also, das ist natürlich nur ein Einzelfall. Deine Einschätzung zu geschlossenen Immobilienfonds?
Würde ich als Beimischung in einem größeren Portfolio verwenden. Also die geschlossenen Fonds sind meistens projektbezogen, genau wie du sagst, beispielsweise es wird ein Fonds initiiert oder eine Vorhülle initiiert, es werden Anleger gesucht, teilweise auch mit höheren Investitionssummen, also dann nicht 1.000 Euro, manchmal 50.000 Euro, manchmal 100, manchmal 500.000. Dann wird eine Zweckgesellschaft gegründet und die betreibt dann beispielsweise Pflegeimmobilien bei dir oben im Norden oder die investiert in Logistikzentrum oder in Datenzentrum oder was auch immer. Und deswegen sind hier die Laufzeiten auch relativ lange, also da muss man dann schon, steht natürlich alles in den Prospekten, mal 10 Jahre mitnehmen, mal 15 Jahre mitnehmen. Teilweise, da muss man auch aufpassen, werden solche Vorprodukte natürlich von Beratern gerne verkauft, weil man eine relativ hohe Abschlussprovision verlangen kann, vielleicht noch einen Ausgabeaufschlag, interne Kosten. Also meine Eltern hatten für so ein Projekt auch mal ein Angebot und dann habe ich das mal durchgerechnet und dann waren da interne Kosten von erstmal 25% drin. Also du musstest mal 8-9 Jahre irgendwie überhaupt mal warten, bis du den Break-Even erreicht hast als Investor und dann hoffen, dass die letzten 5-6 Jahre da dann noch ein bisschen Rendite dir reinbringen. Also kurz um geschlossene Fonds bin ich gar kein Gegner, muss ich sagen. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin ein Fan. Es gibt gute, interessante, große Projekte, wo man dann über so eine Struktur halt investieren kann. Aber sollte man immer nur als Beimischung in einem größeren Portfolio ansehen. Da würde ich jetzt, wenn ich sage, ich baue mir ein einfaches Immobilienportfolio noch auf, wo wir gleich drauf kommen, muss man jetzt nicht unbedingt in einen geschlossenen Fonds reingehen. Vor allem, wenn man am Zweitmarkt den loswerden will, Riesenabschläge. Oder, und das ist auch wichtig, man muss wirklich auch ins Kleingedruckte gucken, nicht wegen der Kosten, sondern auch, es kann sogar Nachschusspflichten geben, je nachdem, wie diese Zweckgesellschaft ausgestaltet ist. Also dann ist man am Ende bei so einem Projekt noch teilweise mitten in der Haftung. Also da auch genau reingucken, das sollte man sich schon auskennen und notfalls jemand fragen, der da Ahnung hat. Aber als Beimischung, wenn man sagt, ich brauche jetzt noch ein Datenzentrum oder sonst was gerade, ich weiß nicht, ob du es auf deiner Liste hast, aber die LTIFs sind ja gerade im Kommen hier in Europa. Also durch die Deregulierung, die European Long-Term Investment Fund. Und die ermöglichen ja jetzt in dieser LTIF-Verpackung nicht nur Private Equity oder Private Debt, sondern auch, ist zumindest die Hoffnung der Branche, größere Infrastrukturinvestitionen. Und die brauchen wir in Deutschland ja ganz dringend, wie wir in letzter Zeit gesehen haben. Das könnte dann auch interessant werden, wenn da gute Produkte kommen, die Kosten günstig sind, dass man da dann wirklich noch Spezialprojekte beimischt. Also beispielsweise Mautstraßen, Bahnhöfe. Aber ich glaube, sowas braucht man nur in einem Portfolio, wenn es schon groß ist und man sagt, naja, ich will das Risiko jetzt noch ein bisschen diversifizieren und brauche noch Mautprojektbetreiber. Aber wenn man einfach sagt, ich baue mir grundsätzlich mal ein Portfolio auf, gibt es auch einfachere Möglichkeiten, die einfach handelbar sind.
Okay, spannend. Hatte ich tatsächlich nicht mit auf der Liste. Und es wird vermutlich nicht allzu sehr überraschen, dass ich hier nur meine Pflicht getan habe. Das sind nämlich all die Anlagen, die vermutlich für mich nicht in Frage kommen. Insbesondere muss man vielleicht bei den Fonds nochmal darauf hinweisen, den Prospekt zu lesen, ihn ausgehändigt zu bekommen, ist das eine. Ihn dann zu verstehen, ist das andere. Aber ich denke, wenn, dann schaut man bei dir am besten auf dem Kanal vorbei. Du sprichst ja immer wieder mal über Immobilien und vielleicht machst du ja mal ein ganz konkretes Video. Das gibt überhaupt keine Klicks am ersten Tag, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Checkliste für den Immobilienkauf, wenn ich nicht direkt investiere. Oder vielleicht machen wir mal einen gemeinsamen Report oder sowas. Aber denn das sagt man ja immer wieder, ja, du musst den Prospekt genau durchlesen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, es gibt auch Prospekte selbst für jemanden, der sich damit auskennt. Die sind wahnsinnig schwer zu lesen und zu entschlüsseln.
Aber ich will noch anmerken, also für alle diejenigen, die da ein bisschen KI-affin sind, da kannst du zumindest mal als ersten Eindruck, also ich würde mich jetzt nicht komplett auf ChatGPT verlassen, wenn ich da einen 80-Seiten-Prospekt reinwerfe, aber zumindest um mal ein Gefühl zu bekommen mit einer Kernaussage oder was sind die Risiken, ist KI gar nicht schlecht. Also ist zumindest mal der erste Schritt in Richtung Research und nicht wie früher, wo du dich dann noch mit der Suchfunktion und allem möglichen mit Nachschuss durcharbeitest, sondern du kannst mal einen groben Eindruck bekommen. Also da hat der Anleger zumindest, technisch kann der Anleger ein bisschen aufrüsten. Aber man muss natürlich Bock haben, sich damit zu beschäftigen.
Dann kommen wir mal zu ETFs und Aktien. Bleiben wir erstmal bei den ETFs. Es gibt einige Möglichkeiten, indirekt in Immobilien zu investieren via ETFs. Und ich lasse jetzt mal die Einleitung weg. Was fällt dir da ein?
Du kannst über ETFs, das mache ich selber auch langfristig, ergänzend zu meinem Immobilienportfolio, natürlich breit investieren in Europa. Gibt es zum Beispiel ein schönes Produkt von iShares, so European Property Yield heißt der. Es gibt sowas Pendant dafür für die USA, das ist der US Property Yield. Ich will aber gar keine iShares-Werbung machen. Gibt natürlich so ähnliche ETFs in Vergleichen auch von anderen Anbietern. Also die sind da einfach so der Platzhirsch. Und dadurch deckst du halt an der Börse eine ganze Ladung von Immobilienaktien als auch von REITs mit ab und bist halt ganz breit aufgestellt. Man muss aber immer wissen, ob du jetzt einen ETF nimmst oder ob du auch eine Immobilienaktie nimmst. Du investierst ja ins Eigenkapital des Unternehmens. Das heißt, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal eine Vonovia, Immobilienportfolio 100 Milliarden Euro. Und 80 Milliarden sind Schulden und 20 Milliarden, sagen wir mal, ist der Eigenkapitalanteil, der an der Börse auch dann gehandelt wird über die Aktien. Und wenn jetzt halt dieses große Portfolio um nur 10% fällt, also von 100 Milliarden auf 90, dann gehen diese 10 Milliarden nicht zulasten der Anleihenbesitzer oder der Gläubiger, sondern zulasten derjenigen, die das Eigenkapital stellen. Das heißt, deswegen ist Vonovia auch so volatil, weil sich dann dieser Eigenkapitalanteil von 20 Milliarden auf 10 halbiert hat und damit auch die Aktie. Also das muss man wissen. Man hat hier natürlich einen Hebel mit drin, kann aber dafür über die Börse natürlich frei agieren, kann schnell kaufen, kann verkaufen und kann natürlich über Streuung die Risiken auch entsprechend verteilen, über Wohnimmobilien, über Gewerbeimmobilien und da wieder auch in verschiedene Subsektoren. Also ich bin ein ganz großer Fan, ETFs im Immobilienbereich beizumischen und das mache ich auch in Nordamerika und in Europa.
Bevor wir gleich über Rendite beziehungsweise erwartete Rendite, vielleicht sogar passives Einkommen sprechen, würde ich gerne nochmal einen Punkt, weil es hier gut reinpasst, du hast das Eigenkapital angesprochen, mit aufs Tableau bringen. Ich weiß, dass es dir auch ein Dorn ist, dass es in unserer Branche der Influencer, begeben wir uns mal ruhig mit rein in dieses Becken, das ist das natürlich immer wieder gibt. Hol dir meinen 10-teiligen Immobilienkurs für 6.999 Euro und werde Immobilieninvestor ohne Eigenkapital. Bau dir dein eigenes Immobilienportfolio auf. All das ist natürlich theoretisch möglich durch den Einsatz von Fremdkapital. Und auf Schulden wandelt, wissen wir, das Genie zum Erfolg. Wer aber mit weniger Geniestreich unterwegs ist, der wandert natürlich auch ziemlich sicher in den Abgrund. Und von daher, all das ist natürlich nur möglich in der Regel mit Direktinvestments. Das heißt also, ich kann eine Immobilie kaufen, ich gehe hin zur Bank, ich denke, die meisten Familien müssen schon so 20-25% Eigenkapital mitbringen.
Ja, die Banken sind natürlich konservativer geworden, auch durch den Zins entsprechend und auch durch den Preisverfall. Also du wirst sicherlich, ich hatte auch Artikel gelesen, du findest sicherlich auch eine Bank, die mal eine 100% Finanzierung macht. Die Sache ist halt, willst du das? Also ich hätte auch meine Immobilien dann später zu 100% finanzieren können, aber ich bin kein Fan von Schulden und das sage ich als Immobilieninvestor. Ich hätte mein Portfolio noch ganz anders hebeln können, aber ich bin einfach kein großer Freund von Schulden. Ja, du brauchst sie natürlich und ich würde sagen, im Immobilienmarkt sind es auch irgendwo konstruktive Schulden, weil du dir ja einen Wert kaufst, einen Sachwert in dem Fall. Aber 20-25% Eigenkapital, finde ich, hast du trotzdem mal einen Puffer und kommst natürlich bei den Banken auch in andere Risikokategorien rein, als wenn du jetzt mit 100% finanzierst. Also 20-25% würde ich empfehlen. Aber klar, kann nicht jeder, schafft nicht jeder, kommt immer auf die eigene Situation natürlich drauf an.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, es war ja dann auch zu Zeiten der Nullzinsen, gab es ja auch eine ganze Menge Kanäle. Viele sind auch davon wieder verschwunden, die gesagt haben, ich habe mir hier eine Wohnung gekauft, ich habe mir da eine Wohnung gekauft. Und wenn du dann damit hingehst, und zum Teil ist dieser Benko-Effekt natürlich real, wenn du erstmal ein Immobilienportfolio hast und dieses Immobilienportfolio ist vielleicht in den ersten 2, 3, 4 Jahren hat das geliefert, was man sich davon erwartet, naja, dann wird es vielleicht auch einfacher, sich noch das 6., 7. oder 8. Projekt zu kaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Benko in guten Phasen wahrscheinlich eine extrem hohe Eigenkapitalrendite hatte, weil er eben wahnsinnig viel Fremdkapital zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ab einer gewissen Größenordnung hat man vielleicht auch den Eindruck, wird nicht genauer hingeguckt, sondern man will unbedingt auch den Deal haben. Wenn da jemand für 200 oder 300 Millionen was hinstellt, dann ist es für eine Bank natürlich auch wahnsinnig attraktiv. Aber um den Gedanken zu beenden, jetzt merkst du auch, die Zinsen sind zurück. Und wahrscheinlich wäre das größte Manko, beziehungsweise das größte Problem, wenn jetzt diese Zinssenkungen nur für eine vorübergehende Delle wären und dann wir noch eine Zinswelle bekommen, dann dürften wahnsinnig viele von diesen, sagen wir mal, in der späten Phase der Nullzinsphase abgeschlossenen Immobilienprojekte echte Probleme bekommen. Ne? Dann sind wir bei 5 oder 10 Jahren und die müssen refinanzieren und dann wird dir eben ganz schnell klar, dass der Hebel in beide Richtungen funktioniert.
Richtig, und du musst hier sogar noch unterscheiden zwischen Privatleuten, die kaufen, da hast du ja in der Regel, also die wenigsten sind ja da wirklich spekulativ und machen 2, 3 Jahre. Die meisten machen 10 Jahre Zinsbindung oder sogar mit einem Versicherungsmantel vielleicht länger. Aber im gewerblichen Bereich, also wo viele Institutionelle sind, da hast du ja dann teilweise nur eine Einjahresfinanzierung, 2 oder 3 Jahre. Und ich war ja dieses Jahr eingeladen in Hannover auf einer Immobilienmesse als Teilnehmer von so einer Panel-Diskussion. Und da war auch ein bisschen so das Mantra in der Branche, survive till 25. Das heißt, die EZB wird dann schon wieder lockern müssen und dann werden diese Projekte wieder lukrativer und vielleicht kannst du es dann, hast du die 2 Jahre irgendwie noch durchgestanden. Wobei, wenn du mal in die Wirtschaftswoche guckst, Handelsblatt oder so, wie viele Entwickler auch pleite gegangen sind mittlerweile. Also genau, wenn jetzt sowas eintreten sollte, dass die Inflation in einem Zyklus wieder zurückkommt nächstes Jahr, dann ist es auf jeden Fall kritisch, weil dann haben wir hier eine zweite Welle und dann müssen die Notenbanken entsprechend reagieren mit höheren Zinsen.
Und dann musst du natürlich auch, wenn du Neubauprojekte gehabt hast, was viele sicherlich nicht hatten, weil es ging ja um die Perlen, die in der 2. und 3. Reihe, die vielleicht doch keine Perlen waren. Also wenn ich mir anschaue in den letzten Jahren, ich musste das Objekt, was ich jetzt verkauft habe, ist vor 100 Jahren gebaut worden. Und selbstverständlich macht es für mich einen Unterschied, ob ich zu 1,5% finanziere, zu 1% oder zu 4 oder 5%. Nur wenn ich mir diese Ersparnis anschaue, dann muss ich auch sagen, in etwa, und bei einem älteren Haus schlägt das natürlich noch mehr zu Buche, habe ich aber auch genau das mehr bezahlt für Sanierung, für Handwerker. Das heißt also, das, was ich an Zinsvorteil hatte, hat nicht mal annähernd gereicht, um jetzt das auszugleichen, was ich an für die gleichen Leistungen, und das ist natürlich die Inflation, die überall auf der Kostenseite zuschlägt, es ist einfach sehr viel teurer, heute mal eben neue Fenster einzusetzen oder ein Dach zu sanieren oder energetische Maßnahmen umsetzen zu lassen, zu denen ich ja auch noch gezwungen bin. Also die muss ich umsetzen. Und von daher, das ist etwas vielleicht, was man in diesen Modellrechnungen ein bisschen vernachlässigt hat.
Vor allem, und da sprichst du einen richtig guten Punkt an, wir hatten ja zeitweise in Deutschland Inflationsraten von 10% oder knapp 10%. Das ist ja dieser breite Warenkorb, der auch umstritten ist. Wenn du da mal genauer reinschaust, auch beim Statistischen Bundesamt, wie sich Baudienstleistungen beispielsweise verteuert haben, oder auch wenn ich nur meine Hausverwaltung angucke, die haben natürlich auch höhere Kosten. Die haben da nicht nur um 10% oder 15% erhöht. Die legen dann halt auch für ihre Eigentumsverwaltung und für Hausverwaltung noch ein bisschen was drauf. Die teilweise Baustoffe 50%, 60% gestiegen. Also genau das ist das. Man muss das ganze Bild sehen. Nicht nur sagen, naja, ich kaufe eine Immobilie und finanziere für 1%. Das geht so lange gut, wie du nichts machen musst. Das heißt, die Preise steigen, das, was an zusätzlichem Kapital, sag ich mal, geschaffen wurde, kannst du wieder beleihen und in ein neues Objekt reinstecken. Das ist, was man im Kleinen macht, wie bei Vonovia. Da sind auch die Portfolios natürlich gestiegen. Dann hat man das beliehen, hat das als Dividende teilweise wieder rausgegeben. Ja, und dann hat man halt hinterher aber auch die Konsequenzen tragen müssen, als das Portfolio gefallen ist. Und das ist aber ein Punkt, wo man halt wirklich auch gucken muss und sagen, ja, nicht nur vom Zinshebel blenden lassen, weil früher oder später musst du bei der Immobilie was machen. Du musst Geld reinstecken. Du brauchst vielleicht eine neue Heizung. Du hast hier einen Zinsschock, der bedingt ist durch die Inflation. Also deswegen bin ich da immer skeptisch, wenn auch diese ganzen Empfehlungen kommen, immer mehr skalieren, mehr und mehr und mehr, weil entweder hast du Glück oder du bist richtig, richtig gut und hast aber auch dann die Rücklage in dem Moment, wo du rein investieren musst. Und bei Immobilien kann es immer mal passieren, dass du investieren musst oder auch, dass eine neue Auflage kommt. Ich meine, früher ein Energieausweis, den hast du mitgenommen wie ein Beipackzettel und hast aber nicht gelesen und gesagt, ist mir eigentlich wurscht, das Ding. Jetzt ist der Geld wert. Also wenn da ein falscher Wert steht, dann ist deine Immobilie 30% weniger wert als vor 3 Jahren und du kannst erstmal Geld reinstecken. Das eröffnet auch wieder Chancen, muss man auch sagen, momentan für Investoren. Aber es kann immer was Unerwartetes auftreten, deswegen, ich bin da sehr konservativ, was Immobilien angeht. Und auch deswegen, weil viele sagen, ja, da hast du ein großes Kapital, das packst du rein, dann sparst du ab und irgendwann gehört es dir. Ja, aber dieses Kapital, eine kleine Veränderung in diesem, bei einer Immobilie von 500.000, hat eine hohe Bewegung für dich als Privatperson. Und dann sind das gleich mal vielleicht 50.000. Also deswegen, ich finde Immobilien gut als Anlageklasse, aber eher konservativ, muss ich sagen.
Und da müssen wir vielleicht, bevor ich natürlich von dir den finalen Entwurf für mein Geld haben möchte, ja, das ist ja keine Empfehlung, aber ich sitze hier dir gegenüber, mir kannst du dir einfach so geben, müssen wir aber nochmal zwischen Immobilien, Aktien und REITs unterscheiden. Mach das bitte nochmal.
Also bei Immobilienaktien, beispielsweise wie eine Vonovia, hast du ein Portfolio von über 100.000 Wohnungen und das ist einfach ein Wohnungskonzern. Wenn du einen REIT kaufst, gibt es ja auch in Deutschland, aber auch weltweit welche, da hast du gewisse Auflagen, dass 90% müssten es sein, dass Gewinns oder 80% ausgeschüttet werden müssen. Gibt es auch im Ausland, müssten es 85% sein. Und die REITs, die verdienen auch Geld durch das Halten oder durch den Bestand, jetzt weniger durch den Handel, indem sie gewerblich hin und her handeln. Du kannst auch REITs spezieller Natur kaufen, das heißt Datenzentren, Logistik, Pflegeimmobilien. Ist auch schwierig, in REITs Wohnimmobilien reinzupacken. Das müsste in Deutschland erst, wenn die nach 2007 gebaut sind, darfst du überhaupt da reinpacken, davor nicht. Weil man verhindern wollte damals bei diesem German REIT-Gesetz, dass mit REITs Spekulation betrieben werden kann auf Wohnimmobilien. Im anderen Fall hast du aber natürlich eine Vonovia, was jetzt kein REIT ist, sondern als normale Aktie. Also das ist so der Unterschied, sage ich mal. Die REITs kaufen dann Investoren auch eher, weil du dann gewisse Einkommensströme hast und sagst, okay, das kaufe ich mir als Investor, weil ich da entsprechende passives Einkommen und Dividenden bekomme.
Dann klingt das, um dir mal diese Einschätzung abzuverlangen, dann klingt das natürlich so, als ob REITs für mich die interessanteste Anlage wären. Wir nehmen jetzt mal einfach an, spektakulärer wäre natürlich anzunehmen, ich hätte 100 Millionen jetzt zu investieren in Immobilien, aber wiederum in der Größenordnung, muss man sagen, würde man sich vermutlich dann vielleicht auch einen professionellen Immobilienverwalter holen, der direkt in Immobilien investiert. Wir nehmen also mal an, 100.000 Euro hätte ich zur Verfügung. Und bisher steckten diese 100.000 Euro in einer Immobilie und ich habe monatlich Mieten bekommen. Was ich dann mit den Mieten mache, ob ich sie auf der anderen Seite wieder anlege oder was auch immer, einfach mal ausgeben aus Jux und Dollerei, das lassen wir jetzt mal unbehandelt. Würdest du so im Groben sagen können, was für dich dann von all diesen Modellen dem einer eigenvermieteten Immobilie am nächsten käme? Also würdest du die 100.000 in REITs stecken? Wahrscheinlich nicht in einen, sondern diversifiziert. Oder würdest du sagen, ich würde mir vielleicht auch einen Anteil ETFs oder Aktien mit reinnehmen? Ich weiß, keine Anlageempfehlung, aber versprochen, ich mache dich nicht haftbar.
Ja, danke dir. Also ich persönlich würde definitiv in ETFs reingehen. Ich würde wahrscheinlich, sagen wir mal, so 70% breit streuen. Ich hatte vorhin zwei genannt, also auf Europa und auch die USA. Da hast du zum einen mit Immobilienaktien den Wohnimmobiliensektor drin. Du hast aber mit REITs und anderen Unternehmen auch Gewerbe drin. Da sind ja viele aktuell spinnefeilen und sagen, oh, bloß kein Gewerbe, da geht ja alles schief. Nee, Man darf sich auch nicht blenden lassen. Gewerbe, wenn die meisten sagen, Gewerbe ist schlecht, meinen sie Büroimmobilien. Und selbst die, ja, haben gelitten, sind einige pleite gegangen. Aber jetzt sehen wir da auch wieder teilweise Tendenzen der Stabilisierung, der Umwandlung. Also man darf auch nicht so engstirnig sein und sagen, oh, Büroimmobilien, Homeoffice, das Thema ist durch.
Amazon beendet so, Homeoffice, ne? Sagt, wir machen
beendet wieder Homeoffice zum Beispiel. Ja, ja, also du kannst zum einen... Gibt es Unternehmen, die wieder Homeoffice einfordern? Zum anderen kannst du aber auch so ein Projekt anders entwickeln. Also du machst zum Beispiel einen Coworking Space rein. Oder, das ist nicht bei jedem Objekt möglich, aber bei mir in Frankfurt, wo ich gerade sitze, hier in einem Nachbarobjekt, da wurde auch so ein Bürogebäude umgewidmet in Wohnungen. Also das ist alles möglich, da kann man schon wieder was machen. Und dann darf man aber nicht vergessen, bei Gewerbe hat man natürlich auch die ganzen Datenzentren mit drin. Also da wird richtig Geld verdient. Logistik, Amazon, da wird auch Geld verdient. Oder auch Spezialimmobilien, Krankenhäuser, Bahnhöfe, Pflege und was es da alles gibt. Also deswegen, ich würde 70% hälftig in Europa und Nordamerika investieren. Da ist man breit drin. Da kriegst du bei den ETFs, ich sage jetzt mal so, 3-4% an Ausschüttung momentan, an Dividende plus die Kurssteigerungen. Und die Dividendenaktien bzw. REITs sind ja viele, zwar in der Erholungsphase, aber immer noch relativ am Boden. Und wir sehen gerade auch in vielen Märkten wirklich eine schöne Bodenbildung, gerade in Deutschland, was die Wohnimmobilien wieder angeht. Und die restlichen 30%, und das ist jetzt für diejenigen, die sagen, okay, ich will mir ein bisschen Arbeit machen. Wer sich die nicht machen will, der kann auf die ETFs setzen. Aber das würde ich noch abrunden mit REITs. Also du hast wahrscheinlich auch im Portfolio, ich habe noch American Tower mit drin für USA. Ich bin gerade am Prüfen in Asien. Und da, wer genau zugehört hat, hat vielleicht gemerkt, okay, der Hell deckt hier Nordamerika ab, er deckt Europa ab, was ist mit Asien? Und die ETFs auf asiatische Immobilien, muss ich sagen, gefallen mir alle nicht so richtig. Weil du hast Japan drin, du hast Australien drin, du hast vielleicht Hongkong drin, fertig. Aber für mich ist Asien größer. Ich möchte auch Thailand damit drin haben, auch wenn es spekulativer ist. Indonesien, Vietnam. Und da gibt es beispielsweise in Singapur REITs. Also ich gucke mir da ein paar gerade an. Einer ist jetzt weniger auf Asien spezialisiert, aber Mapletree Industries, da hast du Logistikzentren drin und Datenzentren. In Amerika aber auch viel im asiatischen Bereich. Du hast momentan teilweise spottbillig Immobilienaktien in Hongkong, aber da muss man wirklich auch die Hausaufgaben dann machen und sagen, okay, habe ich da Bock, mich in die Aktien einzuarbeiten? Gehe ich das Risiko ein? Aber da kann man noch ein paar Sachen dazu mischen. Da gibt es auch teilweise Riesen-REITs, also sind Milliarden an der Börse wert. Da sprechen wir jetzt nicht von kleinen Objekten, aber da kann man Asien dann noch ein bisschen ins Portfolio beimischen und genau da bin ich momentan auch dabei, weil ich einfach zu viel in Nordamerika habe und in Europa. Aber wie gesagt, der ETF-Sektor bildet das noch nicht so ab in meinen Augen, wie ich es gerne hätte.
Ja, spannend. Und da hast du, das ist ein guter Gedanke zum Schluss, diese globale Diversifikation. Denn an der Börse, ja, die Leute sagen selbst ein MSCI World, am liebsten würden sie, das ist jetzt auch verallgemeinert, aber sie würden noch breiter investieren und sie wissen ganz genau, nur in Deutschland, das ist auf jeden Fall mal eine Spekulation. Aber ohne mit der Wimper zu zucken, sagt man, ich bin hier an meinem Heimatort und hier kaufe ich einfach mal 2 Immobilien und das macht dann die Hälfte meines Vermögens aus. Das ist natürlich alles andere als diversifiziert und von daher bin ich froh, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, nichts gegen den Immobilienstandort Flensburg, der ich sehe hier eine goldene Zukunft. Aber ja, das ist eben wirklich, gerade wenn man kein ganz großes Vermögen hat. Und vielleicht ist das eben auch der Gedanke, wie viele sagen, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung und das ist zumindest mal ein Teil meiner Altersvorsorge oder das deckt meine Rentenlücke ab. Und dann bist du in einer einzigen Wohnung investiert, bist ziemlich sicher dann auch nicht der Hauptmieter. Das heißt also, wann immer eine Umlage beschlossen wird, wann immer man sagt, ja, weißt du was, wir machen jetzt mal einen außenliegenden Fahrstuhl noch dran, da zahlst du auf jeden Fall mit. Ich würde beinahe pauschal behaupten, unten der Disclaimer steht ja drin, das ist nur meine Meinung, dann wäre es doch sinnvoller, sein Kapital auf verschiedene Projekte zu streuen. Und das ist nun mal mit börsennotierten Produkten besser möglich.
Absolut, absolut. Also, und anmerkend noch könnten wir noch sagen, also steuerlich hast du natürlich, wenn du das Direktinvestment machst in die Immobilie, nach 10 Jahren die Steuerfreiheit. Wenn es dein Eigenheim ist, dann sogar nach 14 Monaten, wenn du es ganz geschickt machst. Bei börsennotierten Gesellschaften oder Fonds zahlst du halt deine Abgeltungssteuer und ein Soli und vielleicht die Kirchensteuer. Bei geschlossenen Fonds, das könnte man auch noch ergänzen, zahlst du es mit der Einkommensteuer momentan. Also Es gibt überall Vor- und Nachteile, aber ja, du hast halt dadurch, durch die Immobilie, die an der Börse gehandelt wird, über Aktien oder REITs, immer Zugriff auf dein Geld. Du kannst nachkaufen, wenn du sagst, okay, da ist jetzt eine Krise. Ich meine, wir haben schon mehrere Webinare zusammen gemacht. Wir hatten vor einem Jahr, als der Immobiliensektor so ausgebombt wurde, hattest du bei diesen ETFs 5-6% Ausschüttungsrendite oder Dividendenrendite, besser gesagt. Jetzt ist es ein bisschen runtergegangen, weil so gerade die Erholung läuft, aber Immobilien hast du halt dadurch breit diversifiziert in deinem Portfolio wunderbar abgebildet. Und wenn du dann halt sagst, okay, die Beträge, die ich jetzt zum Investieren habe, sind noch größer, dann kann man, wir hatten es vorhin thematisiert, ja auch überlegen, wenn die LTIFs größer werden, ob man mal irgendwas beimischt, weil man sagt, wie ich bin auf der Suche nach guten asiatischen REITs, wo ich mich jetzt reinhocke, sage ich mal, wo ich ein paar Anteile noch aufstocke. Und wenn man dann sagt, man braucht aber noch irgendwas Spezielleres, weil man da die große Zukunft sieht, kann man sowas auch beimischen. Aber auch dann, so ein LTIF hat eine ISIN, kriege ich wieder los an der Börse. Also das finde ich entweder Direktinvestment, dann muss man die Hausaufgaben machen, dann muss man mittlerweile genau mit dem Rechenschieber rangehen und das durchrechnen. Oder ich nehme halt was Börsengehandeltes. Das ist so meine Einstellung.
Ja, sehr gut. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe keinen Einfluss darauf. Mir guckt gerade mein 18-jähriges Ich zu und sagt, meine Güte, wenn du Geld über hast, Schnaps, Zigaretten und Schallplatten. Was willst du denn noch? Aber das ist nun mal kein Investment in den allermeisten Fällen. Also, Sebastian, ich bedanke mich ganz herzlich. War sehr informativ. Ich werde dann in weiteren Folgen mal berichten, wofür ich mich entschieden habe. Wir hören uns ja, wir können ja ganz offen das machen. Wir hören uns morgen wieder, weil wir da beide Dip-Aufnahme haben. Also, bis dann, mach's gut und danke dir.
Bis dann, danke dir, Lars.
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.